Okay, was ich im ersten Teil versucht habe, war ein bisschen so einen Überblick zu geben, über was ist die Plattform, was ist dahinter. Und was ich jetzt bei Silva im weiteren Teil machen möchte, ist, dass man da ein bisschen tiefer hineingehen, dass man so ein bisschen näher anschauen, wie kann man mit Silverlight arbeiten. Vielleicht im Überblick, ja, dass man ein bisschen sieht, was man da tun kann. Grundsätzlich für die, die sind, eigentlich für alle, das war das, was ich am Anfang gemeint habe. Ich habe die an sich, glaube ich, ganz gute Idee gehabt, die werden Codefest so eine Art Linkliste publizieren. Das heißt, es gibt mittlerweile jede Menge Dinge, die man, wo es gibt von Einführungstutorial, Samples, was gibt's mit Samples, was kommt mit Mango und so weiter. Das heißt, es gibt auch Frameworks, diverseste, also für verschiedenste Frameworks für zusätzliche Controls, Frameworks für Architekturen und. Das Einzige ist, ich glaube, die Idee war ganz okay. Das Einzige, was dann war, ist, dass ich irgendwann heute am Vormittag das akzeptiert habe, ich schaffe es einfach nicht mehr bis heute. Der Grund, warum ich da versuche, OneNote aufzumachen, falls mal Platten mal zur Abwechslung die OneNote-Files gibt, ist, ich wollte nur herzeigen, dass ich das wirklich begonnen habe. Ich werde mich bemühen, die erste Version am Wochenende spätestens auf www.codefest.at, Codefest, so wie das Fest zum Feiern, dass ich das dort uploade. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Dings, etwas abstruse Sachen, die da passieren. Na gut, irgendwann wird das OneNote einmal hochschneiden, nur dass ich sagen kann, ich habe wirklich was getan in diese Richtung. Und dort werden auch die Sachen drin sein. Schauen wir uns kurz an, zum Phone OS. Die erste Frage, wer hat denn mit Silverlight, also entweder Silverlight oder WPF, wer hat denn da schon was entwickelt? Okay. Das heißt, ich werde so grob Silverlight Grundlagen machen. Kann natürlich nicht wirklich ins Detail gehen, ja. Mein Hinweis, den ich sage mit, es macht bei Silverlight sehr wohl, ha, na, früher oder später kommt es durch. Also nur, dass ich es so halbwegs beweisen kann, ich habe mich wirklich bemüht, ja. Also das ist so mal der erste Teil der Links, die kommen werden. Also ich hoffe, ich werde am Wochenende einmal den ersten Teil. Aber aus meiner Sicht, es gibt da wirklich sehr viel Lernvideos, das sind Sachen, die wir gemacht haben. Also im Speziellen, mein Kollege, der Max Knoa, hat eine ganze Reihe von Sachen gemacht, wo man wirklich geht von Einstieg ins Einstieg, wie macht man die erste Web über die ganze Thematik, wie kann man vernünftige Architektur aufbauen. Es gibt eine Reihe von so anderen Developer Trainings Kit, Windows Phone Design Tutorials. Da wäre ich noch dazugeben, vielleicht, ich weiß nicht, wer sich mit Design primär oder mit Designarbeiten massiv beschäftigt ist, beziehungsweise wenn man eine Applikation macht, wo man Designer mitnimmt, die muss nur die Links zusammensuchen. Da hat es gegeben, ich glaube es war in Redmond, hat es einmal speziell für Designer ein Event gegeben. Das heißt, wie macht man jetzt wirklich also gutes Design basierend auf Metro? Da gibt es auch einen ganzen Haufen an Links. Das ist auch ganz interessant, dass man sich die Videos zumindest anschauen kann, in was für Richtung das da geht. Also das wird sicher spannendes Thema. Wir werden uns das App-Model ein bisschen anschauen, das UI-Model, wie schaut es aus, Phone-Input und wie schaut es aus mit der Phone, also mit der Integration von meiner App in dieses Phone-OS. Weil da habe ich natürlich auch einige Dinge, die ich berücksichtigen muss. Silverlight ist, das Bild haben wir schon einmal gesehen, ist eine von unseren Varianten. Das heißt, es ist einfach ein Framework, basiert eigentlich, das ursprünglich fürs Web entwickelt worden ist, was man jetzt auch für Phone nehmen kann. Das gilt jetzt auch, was ich da sage, für Windows Phone 7. Das heißt, bei Windows Phone 7 wurde Silverlight 3 unterstützt. Wir werden bei Mango sehen, dort wird Silverlight 4 unterstützt. Das Spannendste ist dort, es wird jetzt üblicherweise, Silverlight ist eigentlich ein Add-in für einen Browser, das heißt ähnlich wie Flash. Das heißt, im Browser, normalerweise sind das Browser gehostete Dinge. Wenn ihr Silverlight-Applikationen am Phone laufen lasst, gibt es keinen Browser rundherum, sondern dann läuft wirklich Silverlight native am Phone. Das heißt, das Phone supportet das. wenn man es genau nimmt, könnte man es ein bisschen spannend sagen. Man kann mit Silverlight eine Windows Phone SIM-Applikation schreiben. Einer der Nachteile allerdings von den HTML-Control, was man drinnen hat, oder von dem Browser, der dabei ist, man kann jetzt nicht auf einer Webseite Silverlight verwenden. Klingt komisch, ist aber so. Ja? Also vielleicht haben wir gehofft, dass die Maus sind. Meines Wissens geht es im neuen auch nicht. Kein Add-in-Support im Browser. Ihr müsst halt nachschauen. Irgendwann wird es vielleicht noch mal kommen, aber zumindest jetzt kommt es einmal nicht. Ja. Es gibt ein paar Einschränkungen zur Silverlight 3, wurscht, aber gar nicht eingehen. Und was es natürlich gibt, es gibt zusätzliche Windows Phone Libraries. Klar, so Sachen wie SMS verschicken, brauche ich üblicherweise von in einer Website nicht. Oder irgendwo anrufen oder ähnliche Dinge. Das heißt, da gibt es zusätzliche Libraries. Wie kann ich entwickeln fürs Phone? Die einfachste Variante ist, ich gehe auf diese Webseite, die wir schon gehabt haben, create.msdn.com. Irgendwie ist ein weniger. Genau. Und wenn ich dorthin gehe, aus irgendeinem Grund bin ich auf der englischen gelandet, aber es soll auch okay sein. Und was ich da machen kann, ich kann da hergehen und kann download the free tools. Und was ich dann dort machen kann, ist, dass ich mir einfach die Tools runterlade. Das heißt, da kriege ich auf der einen Seite das Phone SDK. Aktuell, was ich runterladen kann, ist das SDK, also die Beta 2 vom Mango SDK. Wobei, was man dazu sagen kann, man kann mit diesem SDK auch Windows Phone 7 Apps entwickeln. Das heißt, wenn ich ein neues Projekt anlege, fragt er mich, soll das eine Windows 7.0 Applikation werden oder soll das eine Mango Applikation werden? Und was er jetzt macht, ist, wenn ich sonst nichts installiert habe, das heißt, ich habe kein Visual Studio drauf, dann wird ein Visual Studio 2010 Express mit installiert. Visual Studio 2010 Express ist die Gratis-Version von Visual Studio. Das heißt, die kann natürlich weniger als die anderen, aber man kann ganz normal damit entwickeln und kann mit dem Phone entwickeln. Es wird auch das XNA Game Studio mit installiert, das heißt, wenn wir Spiele und so weiter entwickeln, das bekommt man mit. Wenn man andere Versionen von Visual Studio drauf hat auf der Maschine, also so in meinem Fall, ich habe zum Beispiel Ultimate oben, dann integriert sie das SDK dort hinein. Das heißt, dann wird nicht die Express-Installation installiert, sondern dann kriegt man die ganzen Templates und Unterstützung und alles, was man braucht, um fürs Phone entwickeln zu können, in die installierte Visual Studio-Variante mit eingebettet. Okay, nachdem ich eh schon so viel geredet habe und gegessen habe ich auch, da kann ich ruhig... Okay, ich will jetzt nicht behaupten, wir programmieren jetzt, das wäre ein bisschen ein Overskill, aber dass wir zumindest gesagt haben, wir haben ein bisschen einen Code gesehen. Wir starten einmal Visual Studio. Jeder, der einen halbwegs aktuellen Rechner hat, es geht normalerweise etwas flotter als auf meinen. Ich war gestern bei einem Kunden, der hat dann schon gesagt, er verspricht mir, wird persönlich bei unserer Chefin vorsprechen, dass ihr einen neuen Rechner kriegt. Okay. Also wie gesagt, das hängt jetzt davon ab, was man für eine Visual Studio Version hat, wie das im Detail ausschaut. Das Schöne ist, man kann natürlich dadurch, dass man jetzt auf .NET basiert und so weiter, abhängig jetzt von der Version natürlich alle Features mitnutzen. Das heißt, ich kann natürlich jetzt da bei mir das ganze Lifecycle Management hinten auch für die Phone-Entwicklung mitnutzen. Was ich jetzt sage, ist, ich gehe da oben auf File, sage, ich hätte ganz gerne ein neues Projekt. Jetzt so, dass ich alle Projekt-Templates, die ich habe, das wird auf meinem Express etwas weniger sein als bei mir. Dann gibt es da Silverlight für Windows Phone und ich sage, ich nehme mal eine normale Silverlight für Windows Phone Applikation. Oh, nehmen wir mal die. Sage, ich soll die generieren. Und was er jetzt macht, ist, wie gesagt, er fragt mich jetzt da, würde ich gern Windows 7.0 oder 7.1 in dem Fall targeten. Was man sich nicht schrecken muss, ist, es ist an sich zugesagt, dass alle 7.0er Versionen, das heißt alle alten Applikationen, auf dem neuen Mango laufen werden. Ich werde nachher an ein paar Stellen noch dazukommen, sie werden voraussichtlich sogar besser laufen als wie unter Windows Phone in der RTM, weil einige Sachen von der Laufzeitumgebung verändert worden sind und deshalb sollten eigentlich die Apps zumindest gleich gut eher ein bisschen performanter laufen. Was wir da jetzt sehen ist, und das haben ein paar Leute aufgezeigt, dass sie nicht Silverlight kennen. Die Idee von Silverlight ist die, dass man gesagt hat, okay, man hat einiges gelernt, zum Beispiel, dass man praktischerweise das Design von einer Oberfläche trennt von dem, was dahinter passiert, von dem, was abläuft. Wer ASP.NET zum Beispiel kennt, dort haben wir das gemacht, dass man HTML hat mit Code behind, der Code beside, je nachdem mit was für einer Version man arbeitet. Wenn man mit HTML oder HTML-Applikationen gemacht hat, dort habe ich ein ähnliches Konzept, aber nicht natürlich alles in einem File schreiben könnte. Aber grundsätzlich sage ich auch, dort habe ich die Struktur, wie das ausschaut, schmeiße ich dort in HTML hinein, dann wie das wirklich dargestellt wird, passiert mit CSS und irgendwo gibt es dann JavaScript oder jQuery im Hintergrund, was dann sagt, was ich mache. Etwas Ähnliches haben wir da. Und wenn ich mir da jetzt anschaue, die Applikationen, die jetzt da durchkommen, ich habe da jetzt im Wesentlichen zwei XAML-Files, nämlich das UpXAML und das MainPageXAML. Das UpXAML sind nur generell, ist quasi, wenn die Applikation startet, was dort passiert, da sind so ein paar, wenn man so wie globale Funktionen drinnen. Wichtig, wo die Applikation zu laufen beginnt, ist jetzt bei diesem MainPage. Und da gibt es ein XML-File, also ein XAML-File, XML-basiert. Und das ist jetzt nichts anderes, als wie das definiert jetzt, wie diese Seite ausschaut. Das heißt, wenn man da schaut, da oben gibt es, wie üblich bei XML, ja nicht so unüblich, einen ganzen Haufen an Definitionen von irgendwelchen Namespaces. Dann da hinten gibt es noch ein paar allgemeine Definitionen. Und da definieren wir jetzt, wie das ausschaut. Das heißt, ich sage, es gibt jetzt ein Grid. Das heißt, das ist einfach so ähnlich wie bei Excel. Das heißt, wir positionieren jetzt nicht, dass ich sage, dieses Control ist jetzt 10 Pixel von links und 5 von oben, sondern ich sage, okay, meine ganze Fläche ist ein Grid und das teile ich jetzt ein in Spalten und Zeilen. Und auf die Art und Weise kann ich jetzt definieren, wie das ausschaut. Es gibt natürlich auch einen grafischen Editor. Oh, so, irgendwo kann man den auch verkleinern. Das heißt, wir sehen da jetzt ganz normal unsere Seite. Das heißt, es wird so dieses Phone simuliert. Wir haben jetzt da noch nicht schreiend viel Funktionalität dahinter. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich möchte jetzt da irgendeine Funktionalität hineinziehen, dann kann ich, wie man das zum Beispiel bei WinForm-Applikationen oder so die gewohnt ist, gehe ich her, sage, okay, wir nehmen da einen Button, den Button schmeiße ich da unten hinein. Den kann ich dann da noch skalieren und kann vergrößern, wie ich das gern hätte. Ich muss gestehen und der eine oder andere wird sich schon gedacht haben, ich arbeite üblicherweise nicht da, sondern ich mache die meisten Sachen im Text drinnen. Oder beziehungsweise, wenn man wirklich sagt, ich möchte jetzt ins Eingemachte gehen und möchte wirklich fein da designen, wie die Oberfläche ausschaut und möchte mich damit Gradienten und Ähnlichem spielen, dann verwende ich einfach aus der Expression Suite, Expression Blend. Das ist ein Designer-Werkzeug, mit dem ich genau auf dasselbe File, ich mache genau dieselbe Solution auf. Dort kann ich nicht so gut Code schreiben, aber dafür habe ich das bessere Tool, um die Oberfläche anpassen zu können. Was ich da jetzt natürlich machen kann, das heißt, das ist ein Button, der hat da hinten Content Button. Schreiben wir da vielleicht was anderes rein, damit es nicht ganz so trivial ausschaut. Ich sage da, okay, Hello World. Und jetzt, was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann sagen, ich möchte da jetzt irgendwann noch einen Click-Event-Händler dazu. Das heißt, wenn ich auf den Button klicke, dann mit Tab legt er mir einen neuen Event-Händler an, der heißt Button 1 Klick. Und was wir jetzt sehen, hinter dem XAML-File gibt es ein File, das heißt da MainPage XAML, aber mit der Erweiterung CS. Und dort kommt jetzt in dem Fall der C-Sharp-Code hinein. Das heißt, das ist jetzt wirklich der Code, wo passiert, was immer halt zu tun ist. Das heißt, im XAML-File beschreibe ich, wie die Oberfläche ausschaut und Code, der dazugehört, wie zum Beispiel den Event-Händler, den habe ich da hinten drinnen. Und da sage ich, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel Message-Box, Das heißt, wenn wir da draufklicken, machen wir Messagebox und geben da was aus. So, okay. Da hinten fällt uns noch ein runder Strichpunkt. Das heißt, das, was wir jetzt gemacht haben, ist eben, das heißt, die Mainpage ist die, die gestartet wird. Da hinten haben wir einen Button dazu, geben wir einen Eventhändler. Was ich jetzt machen kann, ich habe da oben eingestellt den Phone-Emulator, dass dorthin deployed wird. Das heißt, ich versuche das einmal zu kompilieren. Schaut gut aus und wenn ich jetzt da auf Laufen lassen, Start Debugging drücke, dann wird jetzt dieses XAP-File, das sehen wir da unten, wird zuerst dieser Windows Phone Emulator, der mitkommt mit SDK, wird gestartet. Das dauert das erste Mal relativ lang, und zwar deshalb, der Phone Emulator ist eigentlich nichts anderes als eine Virtual Machine, wo dieses Phone Image drinnen läuft. Das heißt, jetzt im Hintergrund wird auf meiner nicht so starken Maschine der Phone Emulator hochgezogen, das XAP-File wird deployed. Und irgendwann, genau, meine Seite kommt, wenn ich jetzt auf Hello World klicke, kriege ich diesen Messagebox und kann da wieder zurückgehen. Und was man jetzt da sieht, ist, wenn ich da sage zurück, dann hupft man da wirklich hinaus. Wenn ich jetzt wirklich auf ein Handy das testen will, schließe ich das Handy einfach über das USB-Kabel an, dann wird der Zoom gestartet und der einzige Unterschied ist, dass ich dann da oben sage, bitte deploy mal aufs Device, dann wird wirklich aufs Device deployed, der Debugger läuft am PC, also so wie man das gewohnt ist, auch von früheren Windows Mobile Varianten kann ich debuggen. Was man nur sieht, das Image ist natürlich etwas abgespeckt, das heißt, da ist nicht sehr viel Funktionalität drinnen, aber ich kann zumindest den Internet Explorer aufmachen, ja. Was manchmal im Übrigen, grundsätzlich ist nämlich so, nachdem das ein Image ist, das heißt, ich kann jetzt, wenn ich da was eingemühe und ich tippe da auf der Tastatur herum, passiert gar nichts. Sondern was ich jetzt machen müsste, ist, dass man da, das kann manchmal ein bisschen öd werden. Genau. Ja, was jetzt kommt, ist die Vorschlagliste, da ist ein bisschen fad, was da vielleicht ein bisschen hilft, wenn man da, da gibt es ein paar Tricks, die kommen auf diese Liste drauf, zum Beispiel, wenn ich da Page abdrücke und jetzt kann ich zum Beispiel einfach da normal eingeben. Ja. Das heißt, ich habe jetzt, obwohl ich da drinnen bin, kann ich da über die, kann ich einfach ganz normal jetzt über die Tastatur eingeben. Das war zum Beispiel eine Seite, die zuerst kurz die IETS Drive, das ist eine Seite von uns, wo hoffentlich hinkommt, oder ich mich nicht verschrieben habe. Ah, genau. Eine Spur zu viel. Wenn wir zuerst kurz HTML5 erwähnt haben, die iadesdrive.com ist eine von zwei Seiten, die wir zu HTML5 haben. iadesdrive, so schwierig kann das nicht sein zum Schreiben. Oder ich habe keine Verbindung. Wurscht. Fast, gell? Wurscht. Könnte man da jetzt auch aufrufen, erinnern, wenn ich es richtig eintippen würde. Wo man dann sieht, Sachen, dort sind Beispiele drauf, was der IE9 unterstützt. Und mit Beispielen, da kann man dann auch schauen, Punkt der Performance und so weiter, wie das funktioniert, wie das läuft am. Und da sieht man, dass man am Phone, also am Device, gerade auch wenn man mit HTML5 so Sachen wie Canvas zeichnet oder so, dadurch, dass er schon die CPU, also dass er davon ausgehen kann, dass er GPU hat, also Grafikprozessor, Unit, dass er das sehr, sehr gut beschleunigt. Also dass das wirklich ganz gut funktioniert. Okay, das heißt, wir haben einmal ganz kurz Hello World, vielleicht machen wir noch ein bisschen komplexer. Ja, ein bisschen. Schauen wir uns das Application-Modell an, das heißt, wie schreibe ich eigentlich jetzt zur, wie schreibe ich jetzt der Silverlight-Applikation? Und was wir sehen werden, das ist sehr ähnlich eigentlich wie eine Web-Applikation. Das Ganze kann man schon ein bisschen vermuten, ich habe zuerst schon gesagt, unten dieser linke Button ist der Back-Button, das heißt, der geht ein auf das vorige Feld zurück. Das kennen wir grundsätzlich von einem Webbrowser auch. Webbrowser haben auch alle einen Back-Button. Und wenn man sich das anschaut, das Applikationsmodell, schauen wir uns noch kurz an, wie die Architektur ausschaut. Wir haben natürlich die ganze Hardware drunter. Dann auf dieser Hardware baut auf der ganze Kernel vom OS, also sprich die Sachen wie Security, Networking, Storage und so weiter. Dann gibt es diesen Hardware-Layer drinnen, also das heißt Zugriff auf die diversesten Sensoren und so weiter. Aufbauend auf diese Teile gibt es dann eben diese Application Models, in dem Fall jetzt Silverlight. Es gibt dann dieses UI-Model, was aufsieht, was wir uns gleich anschauen werden. Und es gibt dann natürlich auch Libraries für Cloud-Integration. Zum Beispiel vor kurzem hat Microsoft released eigenes SDK für alle drei, also wenn ich sage alle drei mobile Plattformen, meine iPhone, Android und Windows Phone, eigenes Azure SDK, das heißt, dass man einfach von diesen Plattformen im Hintergrund die Cloud möglichst einfach nutzen kann. Und dann da oben sitzt die Applikation drauf. Ist egal, ob die Silverlight oder XNA ist oder HTML mit JavaScript. Ja, und diverse andere Dinge, die man halt haben möchte. Wie schaut jetzt das Silverlight oder generell einmal das App-Modell aus? Ich habe auf der einen Seite unten die Applikation, das heißt, wie ich zuerst schon gesagt habe, im Wesentlichen kann eine Applikation dann laufen, wenn es über den Marketplace kommt. Über den Marketplace kriege ich quasi auch die Lizenz mit, weil der Marketplace weiß, habe ich jetzt die Testversion von einer Applikation oder habe ich die Vollversion von einer Applikation. Dann wird die Applikation deployed und läuft irgendwann einmal am Device herum. Der Applikations-Lifecycle schaut daher so aus, jetzt aus der Sicht des Endanwenders, dass ihm der Endanwender zum Marketplace geht, dann dieses XAP-File runterlädt, plus die Lizenz, plus etwaige andere Dinge. Und unter etwaigen anderen Dingen meine ich zum Beispiel, wir können uns das nachher kurz anschauen, jedes von diesen XAP-Paketen sagt zum Beispiel, was möchte ich für Features vom Telefon nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel auf die Location zugreifen, dann ist das im XAP-File, das ist da drinnen eine Property, wo das XAP-File sagt, diese Applikation würde gerne die Geolocation verwenden. Da wird der User dann auch gefragt, muss zustimmen, okay, ich darf auf die Geolocation zugreifen. Aber das sind Sachen, die da mit hinein signiert sind. Was ich mit dieser Art sicherstellen kann, ist, dass sich das Phone darum kümmert, dass nicht irgendwelche komischen Installationen laufen, die irgendwelche Sachen umdrehen, dass da nicht irgendwelche Files verändert werden, irgendwelche Trojaner oder ähnliche Sachen auf dem Phone installiert werden oder manche Applikationen dann Dinge tun können, die vielleicht nicht möchte. Ja, also was weiß ich, so ein klassisches Beispiel, habe irgendeine super App, Teletubbies, für Leute, die Kinder haben, und was die Teletubbies im Hintergrund machen, sind alle Kontakte auslesen und wegschicken. Wir werden im Weiteren sehen, es gibt eine Reihe von Einschränkungen, was man als Entwickler tun kann, die in letzter Konsequenz aus Security-Gründen da sind. Dass ich eben nicht hergehen kann und einfach die ganzen Daten abholen kann. Ja, was auch ein wichtiger Punkt ist, der Benutzer ist dafür zuständig für die Installation, der Benutzer ist dafür zuständig, dass irgendwelche Updates passieren. Nämlich zuständig heißt jetzt nicht, er muss was Gutes tun, aber der Benutzer muss aktiv sagen, ich würde gern diese Applikation installieren. Oder es wird dann gesagt, es gibt Updates, dann muss der Benutzer sagen, dieses Update hätte ich gerne gehabt und so weiter. Das sind nicht Dinge, die das anderen Applikationen nachziehen kann. Also ich kann jetzt nicht quasi eine Applikation installieren, die vielleicht durchaus was Sinnvolles anbietet und im Hintergrund dann 17 andere Apps installiert. Genauso wie das, was ich am Anfang gesagt habe, es kann jetzt auch nicht irgendeine Applikation installieren und sie zum Beispiel gleich auf diesen Startbildschirm hineinschmeißen. Das sind Dinge, die man gesagt hat, man will, dass der User das in der Hand hat. Was man auch zum Beispiel sieht, ist, was auch eingeschränkt ist, was früher durchaus manchmal Thema war, dass ich zum Beispiel auch den Provider, dass der jetzt also das Handy mir gibt. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann einmal, es war gleich Windows Mobile 6.5, wenn man das Telefon das erste Mal auftrat hat, hat man mir eine Dreiviertelstunde gar nichts tun können, weil da sind einfach Apps installiert worden, wie der Wahnsinn. Bei manchen habe ich nicht gewusst, wozu ich die brauche, bei manchen wusste ich es nicht und die wenigsten wollte ich wirklich. Auch da gibt es Einschränkungen, das heißt auch der Mobile Provider, der das Handy ausgibt, kann jetzt nicht 500 Apps auf dem Phone installieren. Er kann ein paar installieren, aber da gibt es genaue Einschränkungen. Was jetzt auch die App macht, jede App läuft in einer getrennten Sandbox. Das ist manchmal lästig, das wird sich einige Sachen nicht ändern bei Mango. Das heißt, man muss einfach aufpassen, das heißt, das ist jetzt nicht so simpel, dass ich von einer Applikation in die andere Daten übergebe oder umgekehrt. Da muss ich zum Beispiel über einen Webservice gehen und über die Cloud das machen. Was auch wichtig ist, es gibt einige Policies, wenn man so will, die auf dem Phone aktiv sind. Das heißt, das Wichtigste ist, dass die Vordergrundapplikation aktiv bleibt und dass die Vordergrundapplikation responsive ist. Das ist einfach das oberste Ding. Wir haben zuerst gesagt, User Experience. Dem User ist es völlig wurscht, was da im Hintergrund passiert, wann er da vorne irgendwo mit seinem Finger herumsnippt und es passiert nichts, ist er angefressen. Ja? Da kann er im Hintergrund sagen, ich verdiene gerade Geld für dich, der ist trotzdem sauer, das will er einfach nicht. Das heißt, es wird immer geschaut, dass die Vordergrundapplikation aktiv ist und es wird auch immer geschaut, dass das Startmenü, dass das funktioniert. Das heißt, es soll nicht passieren, dass der User irgendwo draufklickt und dass er dann irgendwie warten muss oder dass er ein ruppiges Verhalten kriegt oder ähnliche Sachen. Und da muss man einfach schauen, wie man das machen kann. Zur Laufzeit hat jede App eigentlich einen getrennten Prozess und man versucht, dass man den mit möglichst wenig Rechten laufen lässt. Was auch klar ist, das haben wir zuerst gesagt, gibt es ja schon an, wie es entwickelt wird. Jede App, jeder App-Code ist CLS-kompatibel und Frameworks, die für die Interaktion zur Verfügung sind. Genau, was wichtiger Punkt ist, ist eben das, wenn wir uns dann noch kurz anschauen, die Sandbox gilt für den Host-Prozess und es gibt einfach eine Definition, wo man das definieren kann. Schauen wir uns die vielleicht kurz an, bevor ich jetzt nur 17 Mal erzähle, man kann das irgendwo einstellen. Und so habe ich gesagt, da oben, es gibt nicht nur die Main-Page gesammelt, also das heißt, wo die Sachen passieren, wo die Seite startet, sondern es gibt dieses Application gesammelt und bei den Properties gibt es, wie bei generell bei den .NET-Applikationen, ein Manifest. Und da gibt es das App-Manifest und das WM-App-Manifest. Und was man da jetzt sieht ist, im Manifest werden mit eingetragen die sogenannten Capabilities. Und die Capabilities geben jetzt an, welches Feature-Set die App gern nutzen würde. Also zum Beispiel, dass ich sage, okay, die App macht Phone Dialing oder die App greift aufs Netzwerk zu oder die App verwendet das Mikrofon. Und wenn ich jetzt da gewisse Dinge fragt, zum Beispiel, man sieht es zum Beispiel die IT Cap Location, das sieht man dann auch schon im Marketplace drinnen, da gibt es unten, was die App für Features nutzt, die man denkt, die heikel sind. Und da sagt man schon im Marketplace, pass auf, diese Applikation verwendet die Location API. Wenn du nicht willst, dass die Location von der App abgefragt werden, brauchst du die Applikation gar nicht runterladen. Was sich auch daraus ergibt, ist, dass es manchen Capabilities erfordern zusätzliche Test-Themen, sage ich jetzt einmal. Also wenn ich jetzt sage, meine Applikation greift aufs Netzwerk zu, dann gibt es in den Katalog, den ich vorher gesagt habe, für die Verifizierung gibt es gewisse Testfälle, die dann durchgespielt werden. Also im Speziellen zum Beispiel, dass die App ein vernünftiges Verhalten sein muss, wenn das Netzwerk nicht da ist. Oder dass, wenn ich was Längeres runterlade über das Netzwerk, dass der User irgendwo sehen muss, die Applikation lebt noch. Also so Thema Progress Bar. Ich muss nicht genau den Progress anzeigen, aber der User muss das Gefühl haben, halt, wir sind noch am Leben und da passiert eh noch was Sinnvolles. Und das sind die Sachen, die man da einstellen kann. Okay, haben wir gehabt. Das ist nochmal ein Überblick. Ich werde die Slides ablegen und zwar verraten wir das auch noch wo. Wahrscheinlich am Wochenende oder hoffentlich am Wochenende. Und zwar unter HTTP skydrive.jabus.com. Da gibt es dann ein Subverzeichnis Windows Phone und dort werde ich die Slides reinschmeißen. Ja, okay. Kommen wir zum UI-Modell. Und das war das, was ich zuerst schon auffangen wollte eigentlich. Das heißt, Silverlight zur UI, also Applikation, ist eigentlich ähnlich aufgebaut als wie eine Web-Applikation. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, wir haben die Applikation selbst, das heißt die Website, wenn man so möchte. Wir haben dann verschiedene Seiten, wo man so durchnavigieren kann. Und es gibt eine Session, das heißt, er weiß jetzt, welche Teile gehören zusammen oder ich kann gemeinsame Session-Variablen von einer Seite auf die andere ziehen. Wenn wir uns das genau anschauen, was passiert jetzt auf so einem Phone? Jede Applikation hat oder soll, defaultmäßig, wenn man nicht explizit was anderes tut, hat einen sogenannten Phone Navigation Frame. Das ist so der Parent von der ganzen Applikation. Den sieht man üblicherweise auch nicht. Also es gibt jetzt nicht irgendwo am Phone, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt der Phone Navigation Frame. Das ist wirklich ein Element im Hintergrund, das als Parent für alle anderen gilt. In diesem Phone Navigation Frame ist eine sogenannte Navigation Page. Das ist jetzt wirklich die Seite, die wir zuerst gesehen haben, mit dieser Main Page gesammelt, wo ich jetzt sehe, da sind die Controls drinnen und so weiter. Was man jetzt dann machen kann, ist innerhalb von meiner Applikation, ich habe gesagt, das ist sehr ähnlich wie in einer Webseite. Ich kann jetzt da unten einen Link hin tun oder in dem Fall zum Beispiel einen Button. Und wenn ich jetzt auf den Button drauf drücke, komme ich einfach zur nächsten Seite. Das heißt, der Phone Navigation Frame bleibt der gleiche und der tauscht jetzt innerhalb von sich selbst lauter einfach die neue Seite hinein und arbeite jetzt mit meiner Seite. Wenn ich jetzt unten auf den Back-Button gehe, gehe ich wieder zurück auf diese gelbe Seite. Das ist jetzt nicht etwas, was man sagt, das ist Best Practice oder das wäre schön so zu haben. Das wären so eine Dinge, die auch bei der Zertifizierung getestet werden. Das heißt also, dort wird überprüft, wenn ich mit dem Back-Button zurückgehe, geht der wirklich zurück und habe ich wirklich denselben Status, den man da hinten hat. Schauen wir uns vielleicht in dem Beispiel vor, was ich vorher gemacht habe. Wo ist er denn? Da an. Wir haben ja da diese eine Seite gehabt, wo wir jetzt die Messagebox gehabt haben. Und sagen wir jetzt, ich möchte jetzt da in meiner Applikation eine zweite Seite dazugeben. Das heißt, ich sage einfach Add, New Item. Und sage jetzt da, ich hätte gerne eine ganz normale, wurscht, Windows Phone Portrait Page. Allerdings hätte ich gerne in C-Sharp und nicht in sonst. Wurscht, nennen wir es Page 1. Das heißt, ich füge jetzt da eine weitere Seite dazu, kriege jetzt wieder so ein Konstrukt, wieder ein XAML-File mit irgendeinem XAML-File mit einem Code behind, also sprich mit einem CS-File. Dass wir das erkennen, dass das das Service ist, schmeißen wir einfach irgendeinen Test hinein. Ich finde keinen, da ist ein Textblock. Also ich schmeiße jetzt da einen Textblock hinein. Mach den irgendwie ein bisschen größer. Man kann natürlich auch jetzt da den Text zum Beispiel da in den Properties editieren. Was weiß ich, hallo Detail. Das heißt, dass man da hergeht. Und wie komme ich jetzt zu der Seite? Wie gesagt, starten und das Ganze bei der Mainpage gesammelt. Und was ich jetzt mache, ist, und da sieht man, das schaut dann wirklich sehr nach Web eigentlich schon aus. Leichte Koordinationsprobleme. Ich nehme die Messagebox raus. Und das heißt, wir haben zuerst gesagt, wenn ich auf der ersten Seite auf diesen Button klicke, komme ich da hinein. Und was ich jetzt im Weiteren tue, ist Folgendes. Ich gehe jetzt her und sage, ich möchte jetzt nicht irgendwas anzeigen, sondern es gibt auf oberster Ebene gibt es einen Navigation Service. Das heißt, das kann ich aufrufen und sagen, du geh irgendwo hin. Das heißt, ich sage zu dem Navigate. Und was man jetzt angeben muss, ist eine sogenannte UI. Das kommt dann schon sehr bekannt vor, wenn man im Web unterwegs ist. Das heißt, ich lege jetzt eine neue UI an. Und die braucht... UI. Das ist verwirrend, links zu lesen und rechts zu schreiben, muss ich gestehen. Okay. Und was ich da jetzt angeben kann, ist auf der einen Seite, ich muss jetzt angeben, wo würde ich gern hingeben. Wir wollen lokal die Seite verwenden. Und zwar die Seite page1.xaml. Mir übergeben da jetzt nicht irgendwelche Parameter, ihr kennt genauso wie üblich mit unter Web, mit einem UI, kennt ihr da jetzt mit Fragezeichen, was weiß ich, irgendein Parameter A übergeben oder so weiter und dann auf der anderen Seite mit übergeben. Das heißt, ich kann da die Sachen runterholen. Das heißt, ich habe jetzt da meinen UI-String. Und was ich ihm jetzt noch mitgeben muss, ist, dass ich jetzt beim UI angib, was für UI das ist. Weil ich könnte da ja natürlich auch, was weiß ich, ich schreibe http www.codefest.at. Ja? Das heißt, ihr könnt ja einen Link auf irgendein Internet machen. Wo ich meine, den sage ich nicht, sondern ich sage, das ist ein lokaler Link. Das heißt, ich sage, UI-Kind ist relativ. Das heißt, er geht einfach jetzt in sich selbst, in seine eigene Applikation und schaut sich jetzt an, ob er dort ein Page 1 gesammelt findet. Wir starten das Ganze wieder. Das sollte jetzt, falls er kompiliert, deutlich schneller sein, weil eben diese Virtual Machine schon läuft. Das heißt, wir sind schon da. Hello World, ich klicke da drauf, komme jetzt auf die andere Webseite und wenn ich jetzt da unten auf Backspace gehe, komme ich wieder dahin. Wenn ich da jetzt noch einmal Backspace gehe, bin ich draußen. Klar. Und man sieht da jetzt richtig, wir haben zuerst, ich habe ja nicht von der Startseite gestartet, sondern wenn ich da rausgehe, wird halt die eine Applikation beendet und bin jetzt auf den und das, was vorher da war, sehe ich wieder in dem Fall den Internet Explorer, wo nichts oben ist. Okay. Es gibt eine Reihe von Standard-Controls. Das ist wieder so. Ich habe gemeinsam mit einem Kollegen die Slides gemacht und der hat manchmal so ein paar Marketing-Dinge, simpel und elegant, nun auch nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendein Framework gibt, wo die Leute sagen, bei uns gibt es hässliche, aber dafür unbrauchbare Controls. Was aber wichtig, gibt es das irgendwo?
Nein.
Framework, was in der Doku hat. Ja, weiß ich nicht. Was aber spannender Link ist, ist dieses silverlight.codeplex.com und zwar codeplex.com ist, es gibt von Microsoft ein Portal, wo Open Source Projekte drauf sind und da gibt es ein Projekt mit Silverlight und das, was dort spannend ist, ist, da gibt es, so, muss man eins runter, das ist generell für Silverlight, es gibt aber dort auch das sogenannte Silverlight für Windows Phone Toolkit. Man sieht, das ist ein Projekt, sowohl fürs normale, wenn man so will, Silverlight, als wie für Silverlight für Phone. Und was wir dort tun, ist, dort kommen teilweise von uns, teilweise von der Community, kommen dort zusätzliche Controls drauf. Das heißt, man sieht zusätzliche Controls, so wie irgendein Multi-Select, Listbox, Localized Ressourcen, Datetime, Picker und so weiter. Und was durchaus praktisch sein ist, dass erstens dort neue Controls draufkommen, die man einfach runterladen kann und verwenden kann. Zusätzlich sind die meisten von diesen Controls im Source Code verfügbar. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte was, ich brauche ein ähnliches Control, oder wenn ich sage, ich möchte eigene Controls entwickeln, ist das eine gute Ressource, dass man mehr Gefühl dafür kriegt, wie kann man sowas gut angehen und wie kann man das vernünftig starten, dass man da seine Controls bekommt. Irgendwie muss ich anzahlen, weil sonst hat irgendwer heute noch was vor. Nein. Ich werde mich dummeln ein bisschen. Theming ist auch ein Thema, was man aus dem Metro herausfindet. Und zwar, ich kann dieses mein Phone personalisieren. Das heißt, ich kann sagen, ich hätte gern einen dunklen Hintergrund und helle Controls oder umgekehrt. Das heißt, Theming, das kann der Benutzer einstellen. Wichtig ist, dass man bei eigenen Controls aufpasst, dass man das unterstützt. Da gibt es ein paar Dinge, die man das unterstützt. Das sind so die UI-Elemente. Das heißt, man hat eben die Hinter, da kann man eh nichts eingreifen. Dann gibt es diese Start-Experience und dann gibt es eben so Teile wie diese App-Page. Das ist ein Teil, den wir gestalten können. Wir können diese App-Bar gestalten. Da ist auch vorgegeben, wie viele Buttons maximal drinnen sind. Das ist, wenn man unten sagt, man möchte so wie ein kleines Menü zusätzliche Buttons, die unten bei der Applikation sind, wo man dann gewisse Sachen aussuchen kann. Das heißt, es gibt zusätzliche Informationen, manche davon können wir beeinflussen, manche können wir nicht beeinflussen. Ein kurzer Hinweis noch, und das ist ein heikles Thema, da könnte man wahrscheinlich Stunden drüber diskutieren. Die spannende Frage, die man sich oft stellen muss, ist, wie weit investiere ich in Softwarearchitektur? Das heißt, ich kann natürlich, und leider manche Tools unterstützen es sehr gut, ich kann da einfach mit Drag and Drop und Quick Hack, ich habe es selber so gemacht gerade, ich habe hinten in Code Behind reingeschrieben, das heißt, ich habe eigentlich die Code Behind Seite mit Business Logik angefüllt und vorn gesammelt. Aus meiner Sicht, wahrscheinlich kriege ich jetzt dann wieder Zuschriften, weil das publiziert wird, ist es okay, wenn ich weiß, was ich tue. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, weiß ich nicht, wir entschließen uns jetzt heute, wir machen ein Sommerfest und coole Idee war natürlich, dass wir da eine Windows Phone 7 App machen und wir sind sicher, dass wir das niemals weiterverwenden werden, mache ich das so. Wenn ich aber sage, ich mache Applikationen, die vielleicht weiter warten möchte, ja, oder wo ich sage, da wird es vielleicht unterschiedliche Versionen geben, oder ich mache zum Beispiel Applikationen, wo ich sage, okay, die hat schon ziemlich viel Business-Logik dahinter und die möchte ich vielleicht auf unterschiedliche Plattformen portieren, oder ich hätte vielleicht gerne eine Web-Applikation, die im Web läuft und trotzdem am Phone, dann ist natürlich das Thema, wie baue ich so Architektur auf. Und was ich nur kurz erwähnen möchte, weil das ein guter, so quasi der Ankerpunkt im Internet ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, es gibt für Silverlight und auch für WPF, gibt es ein Modell, das abgeleitet ist, es gibt das klassische Modell, ist das Model View Controller, das stammt aus der Smalltalk-Ära ungefähr, ist das damals entwickelt worden, wo man einfach gesagt hat, man möchte quasi das Aussehen, das was präsentiert wird, die Verarbeitungslogik, das möchte man einfach möglichst gut trennen und das Verhalten, was so ein Control hat. Und davon gibt es jetzt über einen weiteren Zwischenschritt, gibt es ein Modell, das ich empfehle, wenn man wirklich ernsthaft Telefon-Apps bauen will, dass man sich das anschaut, dieses Model View View Model Modell. Die Idee dahinter ist, dass man wirklich eine Separation of Concerns macht, dass man sagt, okay, da vorne gesammelt, von mir aus mit Code Behind lassen wir leer, das ist das Spiel vom Designer. Da will ich nicht eingreifen. Ja? Also ich will nicht, dass der Designer in meinen Code eingreift, wenn ich wirklich einen Grafikdesigner habe und umgekehrt sage ich, du machst das da vorne. Dann da hinten gibt es das Model, wo wirklich Business-Logik basiert, in weiterer Folge auf Daten zugegriffen wird, Regeln gecheckt werden, Algorithmen berechnet, was weiß ich was. Und dazwischen, was man jetzt macht, ist, dass man dazwischen das sogenannte View-Model einführt. Und das View-Model ist nichts anderes als ein Connector, der jetzt sagt, okay, dieses View-Model nimmt auf der einen Seite das Model und bietet mir jetzt einen Zwischenlayer, der das so zur Verfügung stellt, dass ich vom Gesammel aus optimal darauf zugreifen kann. Ist das so ungefähr? Der Riesenvorteil, den ich habe, wenn ich sowas aufsetze, und dann sollte ich es auch verwenden, es sind zwei Ecken. Das erste ist, was ich gesagt habe, wenn ich wirklich einen Designer habe und einen Entwickler, haben wir eine saubere Schnittstelle. Da kommt es ja nicht zu so Diskussionen, der Designer sagt, hey, du hast versehentlich den Strich um 7 Pixel nach rechts verschoben. Und dafür sagt dann der Developer, okay, Designer, du hast wieder irgendwo komisch in dein Tool herumgeklickt und hast mir den Algorithmus vernichtet. Sondern wir haben eine ganz klare Trennung. Das zweite, was man hat, und das spielt wahrscheinlich in vielen Szenarien noch die größere Rolle, ist, irgendwann wollen wir vielleicht testen. Okay, ist ein grenzwertiger Fall, aber zumindest alle anderen sollten testen. Ja, ich schreibe sowieso richtigen Code, aber für die anderen wäre testen eine Idee. Wenn wir jetzt was wissen, ist das üblicherweise Testen von GUI ist üblicherweise schwierig, vor allem automatisiertes Testen. Und wenn ich jetzt sage, alle Logik, die ich habe, alles, was an Verarbeitung passiert, habe ich da hinten einen sauberen Layer, dann kann ich da mit Unit-Tests zum Beispiel aufsetzen und dann kann ich im Hintergrund diese Unit-Tests ausführen. Okay, hupfen wir drüber, dann machen wir weiter. Text-Input, deshalb vielleicht ein kurzer Punkt. Wenn man normalen Text-Input hinschreibt, habe ich die Möglichkeit, Scoping zu machen. Der Grund, warum ich mache, ist, weil ich mir wieder sicher, dass das die Leute nicht tun. Und ich kann dort zum Beispiel sagen, in diesem Text wird ein Text eingegeben. Oder in diesem Text soll irgendeine Domäne eingegeben werden. Oder in diese Textbox würde ich gern eine Telefonnummer eingeben und entsprechend wird einfach unten diese Tastatur automatisch anpasst. Da brauche ich überhaupt nichts tun. Es ist nur eine Property von der Textbox und ich kriege die entsprechende Tastatur unten. Was man auch sagen, natürlich, ich kann auch so diese ganzen Switches, also erstens kann ich natürlich auf diese eigenen, also auf diese vorgegebenen Flicker, da gibt es auch in der Toolbox ein Modul, was mir hilft, dass man das besser abfängt, beziehungsweise in Mango gibt's, ist das etwas vereinfacht. Aber ich kriege einfach ganz einfach, kann ich sagen, okay, ich würde gern wissen, wann beginnt so eine Manipulation, also wenn das so drüber fährt, dann sage ich, okay, pass auf, jetzt tut er irgendwas Wirres mit dem Finger auf der Taste, auf dem Screen. Dazwischen kriege ich so wie ein Progress, aha, er hat jetzt was getan mit Information und irgendwann sagt er, aha, jetzt bin ich fertig und dann kriege ich diese Informationen mit. PhoneOS-Integration, das eine, was wir uns schon angeschaut haben, Web-Browser-Control, haben wir kurzes, nein, nicht angeschaut, aber kurz erwähnt haben wir es. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich einfach hergehe und ich sage, okay, ich platziere Zeit rennt ohne Ende und ich finde dafür mein Visual Studio nicht. Was ich jetzt natürlich machen kann, ist, dass ich da hergehen kann in diese Main-Page und kann sagen, naja, weiß ich nicht, dieser Button ist zwar ganz lustig. Man sieht die Größe von Controls, ist nicht nur mit dem Finger-Thema, sondern auch mit der Maus. Und ich habe das Gefühl, es wird schwieriger, je weiter man weg ist. Was ich jetzt einfach machen kann, ist, und ich werde das Beispiel nicht im Detail durch exerzieren, dass wir noch ein bisschen zum Mango kommen. Ich kann jetzt natürlich sagen, okay, ich will da jetzt nicht einen Button drinnen haben, das ist ein ziemlich fades Ding, sondern es gibt da drinnen ein sogenanntes Web-Browser-Control. Schmeiß das Web-Browser-Control da hinein und kann jetzt im einfachsten Fall sagen, okay, ich will da mein Web-Browser-Control haben. Und der Source, wo er das her haben soll, was da hingeht, sei doch http www.codefest.at. Startet es und was ich jetzt habe, ist, dass ich eben Source wird wahrscheinlich ausgeschrieben sein. Ja, man sieht, man kann auch die IntelliSense, man muss sie nicht berücksichtigen, nur ein Vorschlag. Danke. Zeig mal, wenn ich noch Internet-Access habe. Irgendwas hat es mit meinem Internet im Hintergrund. Mag ich so gar nicht. Ja, es hat der Emulator aus irgendeinem Grund, was mir aufgefallen ist, ich habe die Beta-Version oben und manchmal irgendwas hat er, manchmal spinnt er ein bisschen im normalen Dings. Aber grundsätzlich so würden wir jetzt dort in diesem Bereich dieses ganze Web-Ding sehen. Das heißt, das ist eigentlich genauso, wie man mit Silverlight arbeitet, nur dass man das hineinschmeißt. Was ich jetzt machen kann, ich kann dann ganz normal auch mit JavaScript arbeiten. Das Einzige, was ich machen muss, defaultmäßig, wenn ich nur dieses Webcontroller reinführe, ist JavaScript disabled. Das heißt, ich kann dann anschauen, JavaScript use script ist gleich true. So ähnlich heißt es, also ungefähr heißt diese Properties, bietet aber eher an. Und dann kann ich zum Beispiel innerhalb von meiner HTML-Seite eine JavaScript-Funktion reinschreiben, in dem Fall zum Beispiel run script stuff und kann dann außen C-Sharp heraus diese Funktion aufrufen. Und das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Ich kann jetzt dann in C-Sharp irgendwelche Funktionen schreiben, in dem Fall script notify und die kann ich dann von JavaScript heraus hineinrufen in mein HTML. Auf die Art und Weise kann man das machen. Wenn ich jetzt, nur eine kurze Anmerkung, wenn ich jetzt machen möchte, zum Beispiel, dass ich nicht übers Internet gehe, sondern ich möchte so HTML5 verwenden, aber ich möchte die Seiten mitverteilen und lokal auf dem am Device haben, macht man das so, dass man die ganze HTML-Seite als Ressource, das heißt, man zieht die einfach hinein und sagt, das ist vom Ressourcentyp Content, das heißt, die Seite wird eins zu eins mitkopiert. Und das Einfachste, was man dann macht, ist, dass man beim Start der Applikation diese HTML-Seite in den Isolated Storage kopiert, weil dann kann ich in der Webseite einfach angeben, nimm wieder eine relative URL und gib ihm einfach den Link auf die HTML-Seite. Bei den Links, die haben wir als ein Beispiel dabei, wie man das machen kann. Ich möchte jetzt da nur drüber schmeißen. Was gibt's noch, wo man ins OS integrieren möchte? Man kann sie in manche Hubs integrieren. Das heißt, man kann in manche von den Hubs, zum Beispiel der Musik-Hub, bietet die Möglichkeit, dass man zum Beispiel eigenes Musikprogramm integriert. Das wird dann einfach, ich habe dann meine Musikstücke und habe dann zusätzlich die Erweiterung auf mein Programm. Das heißt, ich sage dann nicht nur spielen oder was immer, sondern ich kann das aber geben an mein Programm. Und das Zweite, was es dann gibt, es gibt sogenannte Launcher und Chooser. Und das sind jetzt die Möglichkeiten, wie ich alles, was ich am Web, alles, was ich auf meinem Phone habe, wie diese Sachen mitnehmen kann. Launcher sind üblicherweise das Verhalten Fire und Forget. Wenn ihr SMS wegschicken möchte, nehme ich einfach einen SMS-Launcher, den sage ich, ich würde gern an diese Telefonnummer diesen Text schicken mit diesem Betreff, go. Und im Hintergrund macht das OS das, da brauche ich mich nicht kümmern. Das heißt, der schießt es einfach weg. Tät das für E-Mail und so weiter. Okay? Chooser ist jetzt die Variante, wenn ich zum Beispiel sage, ich hätte gerne ein Bild, ich möchte ein Foto machen mit der Kamera, dann gibt es einfach einen Foto-Chooser, der springt wieder von meiner Applikation ins OS, dann wird das Foto gemacht und wenn es fertig ist, wird meine Applikation wieder aufgerufen. Okay, das sind so ein paar Beispiele, Foto-Viewer, ich könnte mich da unten reinhängen, dass ich halt dort meine Applikation aufgerufen wird. Da nur so eine Liste von in Windows Phone 7, die Launcher und die Chooser. Und das ist die Variante, wie man die Funktionen vom Betriebssystem nutzen kann. That's it. Also ich kann jetzt nicht grundsätzlich irgendwo frei jetzt zugreifen auf den Kalender zum Beispiel und den Kalenderbasen, sondern ich verwende einen von diesen Chooser, dann kann ich irgendeinen Kalender oder einen Kontakt-Entry bekomme und kann den verwenden. Das hat auch Security Reasons. Ist manchmal Einschränkung, aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, gib mir alle Kontakte und ich kann vor allem die Kontakte nicht dort irgendwas hineinschreiben, aber man das manchmal vielleicht möchte. Services haben wir erwähnt, im Speziellen, es gibt zwei spannende Services, das eine ist das Location Service. Ich habe einfach ein Web-Interface, wo ich sagen kann, ich habe diese GPS-Koordinaten, wo bin ich, beziehungsweise ich kann sagen, ich hätte ganz gern irgendwelche GPS-Koordinaten von einer bestimmten Adresse und dann kriege ich einfach die Information zurück, um Locations zu verwenden. Spannendes Thema Push-Notification-Service. Push-Notification-Service ist, manchmal möchte ich einen Device eine Nachricht schicken. Was weiß ich, ich habe irgendeine Applikation, zum Beispiel für Außendienstmitarbeiter und würde ihnen jetzt dringend eine Emergency-Nachricht schicken. Könnt ihr natürlich mit regelmäßigen Bollen und so weiter machen. Es gibt die Möglichkeit dieses Notification Service. Der Trick von dem Notification Service ist das, es kommuniziert nie eine externe Applikation mit dem Phone. Und wir haben ja gesagt, es soll nichts passieren, ohne dass vom User getriggert wird. Ich will nicht, wenn ich durch die Innenstadt gehe, ständig Notifikationen kriegen. Bei uns kriegst du günstig einen Tee, bei uns gibt's gute Schokolade, willst du nicht, was weiß ich, was kaufen. Sondern wie das mit dem Notification Service passiert, ist so, es gibt ein zentrales Service, das wird zur Verfügung gestellt von uns. Und was ich jetzt machen kann, ist, dass die Applikation durch den User initiiert, zu dem Service geht und sagt, du, ich würde gerne notifiziert werden zu Informationen zu irgendeinem bestimmten Thema. Zum Beispiel Microsoft interne Neuigkeiten von mir aus. Und ich bekomme dann eine URL zurück, das ist quasi meine GUID für mein Device, für dieses Thema, und die kann ich jetzt an Webservice geben und sagen, wenn du mir was mitzuteilen hast, da hast du meine GUID, meine Adresse, über die ich erreichbar bin. Und wenn jetzt eine externe Applikation mir eine Nachricht schicken will, schickt sie an, auch an dieses Notification Service, sagt, pass auf, dem Device mit dieser GUID hätte ich gern diese Info geschickt. Und das Notification Service schickt mir die Info. Das heißt, es gibt jemand in der Mitte, der sich darum kümmert, dass man da nicht mehr unberechtigt irgendwas schickt, der dazwischen liegt und aufpasst, was mir passiert. Okay, kurz zusammenfassen, haben wir einige Sachen mehr gesagt. Was kann Silverlight am Phone 7? Das erste ist schon gefallen, das haben wir in der Zwischenzeit erledigt. C-Sharp, VB, Input, UI, Media, Link, diese ganzen Sachen gesammelt, Networking. Bisschen eingeschränkt ist das volle Silverlight, das ist zum Beispiel ein paar Sachen, gute Einschränkungen. Wenn ich zum Beispiel einen Web-Request wegsitze, kann ich mir das im klassischen, wenn man will, Silverlight aussuchen, ob ich den asynchron oder synchron wegschicken will. Irgendwie haben wir gesagt, okay, auf einem Phone ist synchron ohnehin böse. Das heißt, es gibt überhaupt nur mehr den Async-Call und solche Sachen. Also das kann man sich anschauen. Ja, Multimedia haben wir durch. Local Storage, es gibt so ähnlich wie Bauer-Cookies. Maximal 25 Megabyte Speicher pro Applikation. Kann die Applikation zum User fragen, sagt er, du, ich hätte gerne mehr, nur das muss der User aktiv bestätigen. Das heißt, es kann nicht die App sagen, ich würde jetzt den ganzen Speicher, der da ist. Und dort bleibt natürlich, also heißt Isolated Storage, und dort bleibt da, auch wenn die Applikation geschlossen wird, bleiben die Daten dort drinnen. Also ich verwende es zum Beispiel bei manchen Apps für Caching, wenn ich Bilder runterlade, zum Beispiel, weiß nicht, wer die Schabus und Knorr App kennt, dort werden einfach die Bilder gecached und wann nur alle 3 Tage werden die neu geladen, wann es wer braucht. Okay, da springen wir drüber, da kommen wir weg.